GAK, der Grazer Stadtclub.
Liebe GAK-Fans, hallo und herzlich willkommen beim nächsten Stadtclub-Gespräch. Vorweg die Info, falls ihr kein Stadtclub-Gespräch mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal GAK 1902. Und wenn euch das Video jetzt schon gefällt, weil der Michi Lindl da sitzt, dann lasst gern ein Like da. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich bei uns Michi Lindl. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wie geht's dir?
Hallo, ja, freut mich auch. Mir geht's ganz gut.
Das hört man sehr gern. Fangen wir vielleicht an beim letzten Spiel.
Das ist dann ja jetzt mal nicht mehr so gut.
Das ist nicht mehr so gut, aber reden wir trotzdem ganz kurz drüber. Also der Frühjahrstart nicht geglückt. Lasst mir jetzt den Kopf hängen oder ist gleich das Spiel wieder aus den Köpfen heraus und schaut man schon auf den Sonntag?
Ja, also grundsätzlich schauen wir mittlerweile schon auf den Sonntag, klar. Aber es war das Spiel gegen Horn jetzt nicht so, dass es gleich aus den Köpfen raus war, weil wir uns alle natürlich viel, viel mehr erwartet haben, weil wir schon auch nach unserer Vorbereitung, die eigentlich richtig gut war, uns einfach mehr erhofft haben. Deswegen war es jetzt nicht so, dass das sofort aus dem Kopf heraus war. Das haben wir schon aufarbeiten müssen. Mittlerweile denke ich aber, dass das abgehakt ist. Und im Endeffekt hilft es auch nichts. Du musst nach vorne schauen. Wir freuen uns auf das Spiel am Sonntag gegen die Admira vor unserem Publikum, wo wir bis jetzt eine Macht sind eigentlich. Und deswegen gilt der volle Fokus natürlich auf das Spiel am Sonntag.
Perfekt. Wie gesagt, das Video wird wahrscheinlich dann erst nach dem Spiel am Sonntag ausgestrahlt werden. Aber ich hoffe, dass wir da über 3 Punkte jubeln haben dürfen. Gehen wir vielleicht ganz zurück, bei dir ganz zurück in deine Jugendzeit. Du bist ja in Graz geboren und hast aber deine erste Station in Vorarlberg gehabt. Wie ist es dazu gekommen, dass du in Vorarlberg gekickt hast?
Ja, durch die Eltern ganz einfach. Beruflich sind wir dann nach Vorarlberg gezogen, wo ich dann im Endeffekt auch aufgewachsen bin und meine ganze Jugend verbracht habe. Weil der Papa einfach draußen eine Arbeit gefunden hat, wo wir uns dann sesshaft gemacht haben. Ja, so kam das dann zustande und im Endeffekt bin ich dann aber mit 16, 17 bin ich dann wieder zurück zum GRK gekommen. Meine Eltern wohnen immer noch in Vorarlberg und ich bin dann damals alleine wieder zurück und ja, habe dann beim GRK eben wieder angefangen zu spielen.
Wie war das für dich, von Vorarlberg zurückzukommen, allein, ohne die Eltern? Weil beim letzten Interview mit Bogdan, der ist ja auch alleine nach Kiew gegangen. Wie war es für dich in Graz allein mit 16?
Ja, ist natürlich ein Reifeprozess, ganz einfach. Im Nachhinein muss man sagen, hat es mir unglaublich viel, viel geholfen in der Selbstständigkeit, ganz einfach. Damals war es natürlich eine brutal schwierige Zeit, ist auch klar. Musste auf einmal mit 16, 17 alleine zurechtfinden, eine eigene Wohnung, muss ich selber verpflegen, wo keine Mama mehr da ist, wo da irgendwas Essen kocht. Deswegen war es natürlich nicht ganz einfach, aber ich habe mich da durchgebissen im Endeffekt und für mich selber als Persönlichkeit hat mir das schon sehr geprägt und deswegen möchte ich die Zeit auch nicht missen, auch wenn es nicht einfach war, wenn du von den Eltern zu Hause weg bist, vom Bruder nicht so oft siehst, ist sicher nicht einfach, aber ist nicht immer alles einfach.
Du hattest, glaube ich, beim GRK 2003 deine ersten Bundesliga-Einsätze. Wie war die Zeit für dich damals mit den ganzen Profis damals zusammenzuspielen?
Ja, aufregend. Bin nach Graz gekommen, habe dann eigentlich relativ schnell bei den Amateuren mit trainiert und habe dann auch immer wieder oben reinschnuppern dürfen. War dann eigentlich ein fester Bestandteil der ersten Mannschaft, wo ich immer mittrainiert habe. Und es war schon eine Zeit, die sehr spannend, sehr cool war, wo ich wirklich viel gelernt habe, wo man dann halt damals mit einem Basina, Dokic, Toni Ehmann, Aufhauser, Ammerhauser. Also sind schon Namen jetzt, sag ich mal, für den GRK, die richtig viel geleistet haben. Und deswegen war das schon richtig spannend, war eine coole Zeit und die möchte ich auch auf gar keinen Fall missen.
Du warst ja scheinbar dann gut genug, dass du dann einen ersten Profivertrag bei Kapfenberg unterschrieben hast. Und mit den Kapfenbergern bist du dann auch aufgestiegen.
Ja, eigentlich ab und aufgestiegen.
Okay.
Ja, aber damals bin dann zu Kapfenberg gegangen und wir sind dann eigentlich sportlich damals abgestiegen. Und ich glaube, leider Gottes, durch die Insolvenz vom GRK damals, sind wir dann mit Kapfenberg in der Liga geblieben, in der zweiten. Und ein Jahr später bin ich mit Kapfenberg aufgestiegen. Also sehr, sehr kurios, die ganze Geschichte. Aber ja. Damals war es nur für mich unglaublich schön, dass wir dann aufgestiegen sind.
Du warst ja damals, glaube ich, sogar der Spieler der Saison.
Ja, genau.
Wie war diese Saison überhaupt? Ich meine, da gewinnt man ein Spiel nach dem anderen. Im Endeffekt ist man Meister, ist aufgestiegen. Wie habt ihr da gefeiert? Oder
ja, intensiv.
Hat man sich da schon auf die nächste Saison vorbereitet?
Nein. Also natürlich haben wir Kampfmeer gesetzt. Natürlich nicht die überdimensionale Größe im Fußball auf der Fußballwelt. Natürlich muss man auch sagen. Aber trotzdem haben wir eine super Truppe damals gehabt, die richtig gut zusammengepasst hat, die charakterlich zusammengepasst hat. Und wir sind dann spielerisch einfach in einen Flow gekommen, wo wir wirklich so gut wie jedes Spiel gewonnen haben. Und wo im Vorhinein schon gewusst hast, wir sind wirklich brutal schwer zu schlagen und wir werden mindestens 1-2 Tore schießen. Und das ist einfach ein gutes Gefühl, das hatten wir damals. Und dann haben wir natürlich auch versucht, den Meistertitel gebührend zu feiern. Das haben wir dann auch gemacht mit 1-2 Abenden. Gehört dazu. Man muss die Feste dann im Endeffekt auch feiern, wenn sie fallen. Und das haben wir definitiv gemacht.
Du hast dann, glaube ich, ein Jahr noch in der ersten Liga oder genau. Bundesliga gespielt und bist dann aber zur Austria gewechselt. Wie war die Zeit mit Kapfenberg in der Bundesliga und wie ist dann der Wechsel zur Austria zustande gekommen?
Ja, war natürlich schon was Besonderes, auch für mich. Wir sind mit Kapfenberg aufgestiegen und da habe ich dann auch eigentlich mein erstes wirkliches Bundesliga-Jahr gehabt. Also deswegen war das schon sehr, sehr aufregend und ist auch ein Traum in Erfüllung gegangen, wo jeder oder viele Jungs einfach davon träumen, einmal Bundesliga zu spielen, war für mich damals auch schon so. Deswegen war es ein super Jahr. Ja, und dann kam auf einmal der Anruf von der Austria. Ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Jahr gespielt mit Kapfenberg, deswegen wurde auch die Austria aufmerksam. Und das ist dann schon in Österreich eine andere Hausnummer nochmal, das muss man auch sagen, weil ja, so große Vereine, so viele haben wir dann in Österreich nicht, aber die Austria gehört definitiv dazu. Und ja, da war ich schon sehr aufgeregt, sehr glücklich über den Anruf und war für mich ganz klar, dass ich den Schritt auch machen will. Und dann hatte ich 3 unglaublich schöne Jahre bei der Austria.
Du hast bei der Austria, glaube ich, dein erstes Europacup-Spiel gegen Athletic Bilbao bestritten. Wie war das damals als junger Spieler eigentlich noch, dann auf einmal auf europäischer Ebene zu spielen?
Ja, wahnsinnig schön. Klar, da ist der nächste Traum in Wirklichkeit in Erfüllung gegangen, einmal international zu spielen. Ich glaube, in Bilbao bin ich eingewechselt worden, glaube ich, nach 30 Minuten schon. Ja, hat man nicht so viel Zeit zum Glück zum Überlegen gehabt, weil es dann gleich mal da sein hast müssen. Aber war cool. Wir waren auch damals, haben wir schon, ja, jetzt im Nachhinein auch betrachtet, unglaublich gute Mannschaft gehabt mit unglaublich guten Spielern. Und dass ich da meine Einsätze gekriegt habe, das war schon was Besonderes, für so einen Verein dann spielen zu dürfen.
Du bist dann zum WRC gewechselt, hast auch dort, glaube ich, gute Leistungen erbracht und hast dann den Schritt in die deutsche zweite Liga gewagt, zu Fortuna Düsseldorf. Wie war die Umstellung von der österreichischen Bundesliga auf die zweite deutsche Liga? War das doch so ein Schritt nach vorne oder ist das doch vom Niveau dann ähnlich?
Ja, also grundsätzlich ist es schon ein Schritt nach vorne, weil einfach vor allem infrastrukturell in Deutschland alles viel, viel größer ist. Und vor allem bin ich doch vom kleinen WRC nach Deutschland gekommen. Da ist natürlich jetzt ligatechnischer Unterschied gewesen, aber ja, die Dimension in Deutschland ist einfach ganz andere. Deswegen ja, ist da wieder ein Traum in Erfüllung gegangen, wo ich immer gesagt habe, ich möchte einmal im Ausland spielen. Das habe ich geschafft. Und dann natürlich auch bei so einem Traditionsverein wie Fortuna Düsseldorf ist das natürlich schon ein Kaliber, finde ich, ganz einfach. Leider haben wir es nicht geschafft aufzusteigen, was auch das Ziel war, aber im Endeffekt war es eine super Zeit, richtig nette Leute kennengelernt. Sagt man immer, Österreich und Deutschland passt nicht so von den Leuten, aber ich habe unglaublich nette Menschen kennengelernt und offene Menschen kennengelernt. Und ja, durfte in einem riesengroßen Stadion spielen, vor wirklich vielen Zuschauern und vor coolen Atmosphäre. Also ja, war schon was Besonderes.
Es ist ja einer der bekanntesten Fortuna-Fans, der Campino von den Toten Hosen. Die haben wir, glaube ich, sogar mal gesponsert, ja, genau. die Fortuna. Hat man mit dem da Kontakt und wie präsent sind die Toten Hosen in Düsseldorf beim Verein und vor allem im Umfeld vom Verein?
Ja, in meiner Zeit hatte ich leider nicht wirklich einen Kontakt mit ihnen, aber man hat schon gemerkt, dass sie präsent sind. Sie waren auch bei den Spielen zuschauen, also das hat man schon mitbekommen. Und die Toten Hosen ist für die meisten dann doch ein Begriff. Und da haben wir schon die Verbundenheit dann zwischen die Toten Hosen und Düsseldorf, das hat man in der Stadt auch immer gemerkt. Aber ich persönlich leider habe jetzt nicht so einen Kontakt mit ihnen gehabt, aber ja, mitbekommen hat man es auf alle Fälle.
Du hast das ja scheinbar mit Traditionsvereinen. Ja, von Fortuna Düsseldorf ist es dann weitergegangen zu 1860 München. Wie kam es zu diesem Transfer? Ich habe ein paar Videos auf YouTube auch gesehen. Da hast du ja scheinbar relativ schnell dann gut eingelebt und viel Spaß gehabt mit deinen Teamkollegen.
Ja, absolut. Ich muss ja grundsätzlich jetzt mal sagen, bis auf ein, zwei Vereine vielleicht, aber im Großen und Ganzen bin ich in meiner Karriere, habe ich Vereine bei Vereinen spielen dürfen, wo ich durchwegs Spaß gehabt habe. Und das war eigentlich das Wichtigste. Und deswegen kann man dann im Endeffekt eine Leistung bringen. Und das in München war einfach sehr, sehr reizvoll, ganz einfach. Wir durften immer in der Allianz Arena unsere Heimspiele austragen, was schon was Besonderes ist. Ich glaube, wir dürfen auch nicht so viele dann im Endeffekt. Und es ist ein riesengroßer Verein mit einer unglaublichen Fanbase, wo man leider Gottes dann im Endeffekt abgestiegen sind in die dritte Liga. Aber das Potenzial dieses Vereines ist immens. Und sieht man jetzt auch in der dritten Liga, die sind in jedem Spiel eigentlich ausverkauft mit, glaube ich, 15.000 oder so. Also das ist schon richtig, richtig was Besonderes. Leider im Relegationsspiel vor ausverkauftem Haus in der Allianz Arena haben wir es leider nicht geschafft, in der Liga zu bleiben. Das hat wirklich richtig, richtig geschmerzt. War auch mein erster Abstieg mit einer Mannschaft, deswegen hat schon sehr, sehr weh getan, aber war nichtsdestotrotz eine richtig coole Zeit und habe mit echt coolen und namhaften Spielern auch zusammen trainieren dürfen.
Wie baut man sich nach so einem Abstieg wieder auf? Also wie kann man das wegstecken?
Ist schwierig. Wie gesagt, davor habe ich es nie so wirklich erlebt, aber wenn du dann halt vor 70.000 spielst und das Spiel verlierst und dann absteigst, das macht mit einem schon was, definitiv. Und ich habe schon viel länger gebraucht, als vielleicht eine normale Niederlage unter der Woche mal wegzustecken. Habe ich schon lange gebraucht, bis ich das wirklich verkraftet habe und auch realisiert habe, dass ich einfach ein Teil davon war, eines Vereines, der abgestiegen ist, so einen großen Verein auch noch. Also wie gesagt, war wirklich schwierig, aber ich habe zum Glück tolle Frau, gute Familie, einen guten Background, wo man sich da immer austauschen kann und die dann doch irgendwie aufmuntert. Und das Leben geht auch dann weiter, auch wenn es da ein bisschen länger gebraucht hat.
Es gibt ja in München neben 1860 noch einen zweiten Verein, angeblich, dem ja nachgesagt wird, dass er eher der Touristenverein ist und 1860 so der Münchner Verein. Wie merkt man diese Rivalität in München zwischen den beiden? Weil die sind ja ähnlich wie in Graz schon länger nicht in der gleichen Liga. Wie merkt man diese Rivalität?
Ja, man merkt es schon, nur muss man ganz klar sagen, dass das sind Lichtjahre dazwischen, zwischen Bayern München und 1860. Ein schwierigerer Vergleich geht, glaube ich, gar nicht. Aber natürlich ist es schon so, dass man die Rivalität spürt, auf alle Fälle, obwohl es Lichtjahre auseinander sind. Aber trotzdem merkt man natürlich, dass da der Sprung vom Trainingszentrum von 1860 zu Bayern ist nicht so weit. Das bekommt man dann schon mit, auch innerhalb der Stadt immer wieder mal. Aber im Großen und Ganzen merkt man auch, dass es einfach zwei verschiedene Welten sind auf sportlicher Ebene. Und deswegen hält sich das im Großen und Ganzen in Grenzen.
Deine letzte Auslandsstation, bis jetzt die letzte Auslandsstation, war dann in den Niederlanden bei Twente Enschede. Und da habe ich gesehen auf Transfermarkt, du hast eigentlich nur Einsätze bis Mitte Dezember. Jetzt die Frage, woran hat es gelegen, dass man dann ab Dezember nicht mehr auf dich gesetzt hat scheinbar? Oder warst du da verletzt?
Würde auch gern wissen. Okay. Weiß man nicht so genau. Nein, ich bin hingekommen zu Twente, wo ich davor ein bisschen länger vereinslos war, wo ich dann aber gute Gespräche mit ihnen geführt habe. Und da war dann der Trainer, der mich verpflichtet hat, da war ich sicher nicht auf dem Niveau, wo ich sein kann, habe ich mir herangearbeitet, dann habe ich auch gespielt und dann ist relativ rasch ein Trainerwechsel vonstatten gegangen. Und wie das halt dann so ist, hat der Trainer seine Spieler, die er halt vielleicht lieber mag oder die einfach aus seiner Sicht auch besser sind, wie auch immer. Ja, und ab dem Zeitpunkt war es für mich irgendwie richtig schwierig, in die Mannschaft reinzukommen, obwohl die Mitspieler schon gesagt haben, du trainierst richtig gut, jetzt musst du auch mal spielen. Habe dann am Wochenende wieder nicht gespielt. Wir haben in Summe wirklich wenig gewonnen, sind dann leider dort abgestiegen und ich durfte einfach meinen Teil nicht dazu beitragen, nicht wirklich dazu beitragen, obwohl wir die Spiele nicht gewonnen haben, ich eigentlich ja, gewisse Phase eigentlich richtig gut trainiert habe und habe trotzdem keine Einsatzminuten bekommen. Muss man hinnehmen, gibt Trainer, ja, denen steht man dann nicht so zu Gesicht, ist auch okay. Deswegen glaube ich, war das einfach ein großer Teil dieser Trainerwechsel, warum es dann bei Twente im Endeffekt nicht so geklappt hat.
Dann muss man eigentlich sagen, von einer eher enttäuschenden Zeit in Niederlande ist es dann zurück zum WRC gegangen, in die österreichische Bundesliga. Und dort kann man eigentlich sagen, das war so die erfolgreichste Zeit in deiner Karriere bisher, oder?
Ja, erfolgreich sind natürlich aus Vereinssicht auf alle Fälle, weil wir da Dinge erreicht haben, die eigentlich keiner geglaubt hat, dass die überhaupt möglich sind zu erreichen. Ich finde schon, dass jetzt der Sprung nach Deutschland und wie ich auch in Deutschland dann vor allem bei Düsseldorf und München performt habe, war jetzt auch nicht so schlecht aus meiner Sicht. Da habe ich schon eine sehr, sehr gute Zeit gehabt. Aber natürlich, wenn man das Große im Ganze hernimmt, was der Verein im Endeffekt geschaffen hat, war das mit dem WRC natürlich das Größte auf alle Fälle. Wenn du mit dem kleinen WRC in Europa für Furore sorgst und in Gladbach mal 4:0 gewinnst, ja, da geht nicht wirklich viel drüber und deswegen war auch das eine unglaublich schöne Zeit mit unglaublich sportlichen Erfolgen. War echt eine coole Zeit. Ja.
Jetzt schaue ich ganz kurz. Du hast das schon angesprochen.
Im Alter kommt viel zusammen, gell?
Ja, du hast das schon angesprochen. Ihr habt Mönchengladbach mit 4:0 geschlagen. Feyenoord habt ihr zweimal besiegt und auch gegen Tottenham in der Europa League Zwischenrunde gespielt. Und ich glaube, in einem Spiel hast du 3 Tore geschossen und sogar auf einen Elfmeter verzichtet fürs vierte Tor. Ja. Was war denn international also auf Europacup-Niveau das schönste Erlebnis für dich?
Ja, ich denke schon, dass das erste Spiel des 4:0 gegen Gladbach schon ein bisschen über allem anderen steht. Leider Gottes war das ja Corona-Zeit und wir mussten leider zum Beispiel gegen Tottenham vor leeren Rängen spielen. Das ist schon schmerzhaft, wenn du so ein Erlebnis haben darfst eigentlich und in London vielleicht vor vollem Haus spielen dürftest und dann hast du Corona und das ist nicht möglich. Das hat einen anderen Flair im Endeffekt. Dann haben wir einmal die Europa League Spiel gespielt, wo wir in Graz spielen haben müssen, was jetzt auch nicht unbedingt optimal war. Deswegen ist schon das 4:0, mit dem im Endeffekt wirklich ja, gar keiner, nicht einmal die ärgsten Optimisten haben damit gerechnet, dass wir da irgendwie was mitnehmen und dann spielst du so ein Spiel und gewinnst 4:0. Ich glaube schon, dass dieser eine Erfolg noch ein bisschen über allem anderen steht, obwohl wir danach ja auch noch unglaublich performt haben für unsere Verhältnisse und eigentlich zweimal in der Europa League richtig gut gespielt haben, steht das noch on top ein bisschen.
Du hast ja in deiner Karriere auch einige Auszeichnungen bekommen, unter anderem den Sky Sport Award im Monat September. Irgendwann einmal. Jetzt meine Frage an dich, was war denn für dich die wichtigste bzw. schönste Auszeichnung in deiner Karriere?
Ja, ich glaube, es war, wenn du mal Spieler der Saison wirst, das bin ich in der zweiten Liga damals bei Kapfenbeck geworden, ist das schon eine coole Auszeichnung, weil man einfach über das ganze Jahr richtig gut performen muss. Ich habe zum Beispiel extrem darüber gefreut, dass ich das Tor des Jahres geschossen habe in der Bundesliga noch damals gegen Sturm Graz und da den Bruno dafür erhalten habe. Also es waren schon ein, zwei Aussehen dabei, die schon richtig cool waren. Auch in der Europa League damals mit den 3 Toren gegen Feyenoord, wo ich dann zum MVP in der Europa League gewählt worden bin. Also es ist schon, ja, waren schon ein paar coole Sachen dabei. Wieder, ja, schön ist zu Hause, kann man stolz sein, aber ist auch schon wieder die Vergangenheit.
Vielleicht kommen ja noch ein paar Trophäen dazu. gehen wir zur Gegenwart. Im letzten Sommer war es quasi der Sensationstransfer beim GAK. Du bist zurückgewechselt quasi zum Jugendclub. Hast du lang überlegen müssen, dass du wieder zum GAK gehst? Hat es vielleicht andere Angebote auch gegeben?
Ja, also natürlich hat man sich Gedanken gemacht, auf alle Fälle. Aber ich habe einfach gute Gespräche mit dem Didi geführt. Ich habe aber gemerkt, dass der Verein mich gern hätte. Und war natürlich für mich dann auch familiär der richtige Schritt. Und sportlich war es einfach eine gewisse Fußballromantik dabei. Und deswegen, wenn man dann alles zusammennimmt, war die Entscheidung sehr, sehr leicht und ist dann auch relativ rasch gefallen. Und bin dann im Endeffekt auch froh, dass ich da gelandet bin.
Wie ist die Zeit bisher? Hast du den Wechsel schon bereut oder läuft dir nicht schlecht bis
jetzt?
Nein,
auf gar keinen Fall bereut. Natürlich haben wir unsere Auf und Abs. Da wäre man recht, wenn man paar mehr Aufs hätten. Aber es ist so, es ist schon ein Verein, der polarisiert, das merkt man ganz einfach, der in der Fußball in Österreich zumindest schon eine Aussagekraft hat. Und deswegen ja, ist es, ich spiele gern für solche Vereine. Haben wir vorher angesprochen, dass ich doch den einen oder anderen Traditionsverein dabei gehabt habe. Und das habe ich jetzt wieder. Und ja, da bin ich schon auch stolz, dass ich dann im Endeffekt nochmal für den GRK spielen darf.
Das Highlight in dieser Saison für viele Fans und wahrscheinlich für viele Spieler war das Derby gegen den anderen Verein in Graz. Was war denn dein bisheriges Highlight? Auch dieses Spiel oder gab es vielleicht irgendeine andere Geschichte, wo das war so?
Nein, natürlich steht das Spiel über allem. Ganz klar, wenn du nach so langer Zeit wieder mal ein Grazer Derby hast, ist ja nicht nur für uns Spieler was Besonderes, sondern ich glaube, für ganz Graz war das die Fußballbegeisterung was Besonderes. Und das hat man einfach schon die ganze Zeit gemerkt. Leider in der Phase, wo wir das Los bekommen haben, dass wir das Derby haben, ab dem Zeitpunkt haben wir in der Liga leider nichts mehr gewonnen. Das war ein bisschen fader Beigeschmack bis zu dem Spiel hin. Aber trotzdem war es natürlich ein absolutes Highlight. Habe ich persönlich auch extrem genossen, weil in meinem Alter weiß man auch nicht mehr, wie viele Duelle man in dieser Art und Weise noch bekommt. Deswegen war das für mich schon ein sicheres Highlight in dem Jahr.
Ein weiteres Highlight wäre in dieser Saison natürlich eine Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg. Du als erfahrener Spieler, wie schätzt du das ein? Ist es möglich, dass der GRK heuer aufsteigt oder sagst du, es wird sehr, sehr knapp?
Naja, dass wir jetzt nicht mit 20 Punkten Vorsprung Meister werden, war, glaube ich, jedem im Vorab schon klar. Fakt ist, dass es nach wie vor möglich ist und dass es einfach, ja, wenn du nicht positiv an die Sache rangehst, wenn du nicht davon überzeugt bist, dass du es schaffen kannst, dann wirst du es auch nicht schaffen. Das ist auch Fakt. Aber ja, jetzt haben wir natürlich ein total wichtiges Spiel vor der Brust. Du musst Spiele gewinnen. Dir helfen keine Unentschieden. Niederlagen helfen dir auch weniger, logischerweise. Deswegen musst du Spiele gewinnen. Wir haben jetzt natürlich einen Rückstand, was wir aufholen müssen. Aber ja, wir haben St. Pölten und Blau-Weiß noch zu Hause. Also wir haben es trotzdem noch selber in der Hand. Und wenn du dementsprechend performst, bin davon überzeugt, dass wir auch gut genug sind, wie ganz vorne zu sein. Ob es dann im Endeffekt reicht, das werden wir sehen, aber machbar ist es auf alle Fälle.
Im Winter sind ja jetzt auch noch 2, 3 neue Spieler dazugekommen und da unten sehen wir gerade den Azushi, wie er an seinem Comeback arbeitet. Schätzt du die Neuzugänge ein und wie schätzt du auch dann den Kollegen da unten ein? Wie viel Verstärkung sind die?
Ja, das merkt man schon, dass wir qualitativ natürlich nochmal besser geworden sind. Und vor allem ist aber der Konkurrenzkampf extrem gestiegen. Und da gilt es jetzt für jeden, sich durchzubeißen, seine Performance am Platz zu bringen und damit er überhaupt spielt und damit er im Kader ist. Und deswegen glaube ich, tut das jeder Mannschaft und jeden Verein einfach gut, wenn ein gewisser Konkurrenzkampf dabei ist, weil man sich gegenseitig dann einfach nur hochpusht und dann im Endeffekt auch besser wird. Ja, spannende Zeit. Die Spieler machen uns ganz sicher besser. Der Gabi kommt auch wieder zurück. Dazu kommt irgendwann einmal zurück, hoffentlich voll fit wieder. Deswegen ist ja der Konkurrenzkampf ist da und deswegen muss jeder am Limit performen.
Kommen wir vielleicht noch zu ein paar persönlichen Dingen von dir. Ich habe wie beim Bogdan letzte Woche auch bei dir ein bisschen im Internet recherchiert und einige, nennen wir es Perlen, gefunden. Vielleicht kann ich dir zuerst einmal ganz kurz was zeigen. Jetzt die Frage an dich, wie ist es zu dem Lied gekommen? Hast du die Jungs kennengelernt?
Nein, gar nicht. Wir haben da mal, ich glaube, das war noch beim WRC war, haben wir mal eine Sky-Reportage über mich gehabt, ganz einfach in der Stadt, in Graz. Und ja, der eine oder andere kreative Arbeiter arbeitet bei Sky und deswegen kam das irgendwie zustande. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass sie das aufgenommen haben und beim Vorspann habe ich es dann irgendwann einmal gesehen. Ja, es hat dann sehr Runde gemacht, auch in München, durch den Rubin Okotte hat es die Runde gemacht, weil er im Trainingslager das dann einmal während einem Testspiel vorgespielt hat und dann hat es nochmal ein bisschen mehr Dynamik übernommen in München. Ja, nette Spielerei und ja, eine lustige Spielerei. Ganz einfach.
Es gibt sogar irgendeinen YouTuber, der FIFA-Spiele da so übertragt. Der benutzt das auch immer wieder und ist scheinbar ein riesengroßer Fan von dir. War ganz lustig zum Anschauen, dass Michelino der Beste bei 1860 und Fortuna Düsseldorf gespielt hat. Und ein anderes Video, wo ich dich noch fragen wollte, wie das zustande gekommen ist. Zusammen mit Julian Baumgartlinger. Hast du bei einer Kampagne mitgemacht, vielleicht?
Ich, Michael Lindl.
Und ich, Julian Baumgartlinger, unterstützen die Kampagne.
Pyrotechnik ist kein Verbrechen.
Zuerst einmal. Ich habe sehr lange gebraucht, bis wir das gelernt haben.
Das kann ich mir vorstellen. Wie war diese Geschichte damals? Und die eigentliche Frage: Wie wichtig ist Pyrotechnik im Fußballstadion? Würdest du sagen, es ist was, was man in einem geregelten Rahmen immer machen sollte, oder ist das eher sowas, was dann die Spieler stört, weil du hast das beim Sturmspiel gesehen, ja doch eher dann zu Verzögerungen führt?
Ja, jetzt die Frage, gell, was ich da jetzt sage. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es nicht verwerflich ist, wenn man es verwendet. Fakt ist, wie du gesagt hast, im geregelten Ablauf, das muss einfach, ja, geregelt sein, dass keiner verletzt wird, dass auch nicht das Spiel unbedingt 10 Minuten verzögert wird, weil das finde ich als Spieler wirklich nervig. Finde ich es aber cool, weil im Endeffekt gewisse Choreos und das schaut schon sehr cool aus, aber ich bin jetzt gar unbedingt der Befürworter, weil einfach die Gefahr zu groß ist im Endeffekt und weil es meistens einfach das Spiel verzögert und ist für einen Spieler einfach nicht angenehm, muss man ganz klar sagen.
Die Fans aber grundsätzlich, wie wichtig sind die? Du hast jetzt die Corona-Zeit schon angesprochen und du merkst das auch im Stadion in Liebenau oder auch damals, wo wir noch da in Weinzüttel gespielt haben. Mhm. Wie sehr pushen euch die Fans, wenn die da Gas geben auf den Rängen?
Na, sehr natürlich. Ich finde allgemein Fußball ohne Fans, das ist kein Fußball. Natürlich ist es mir egal, jetzt grundsätzlich im Park spiele ich gleich gern Fußball wie jetzt im Stadion im Vollen, aber es hat einfach eine andere Atmosphäre, einen anderen Flair, wenn du vor 15.000, 10.000, 5.000 oder 50.000 spielst. Das ist einfach was anderes und das gibt schon viel her und ich glaube auch deswegen, ja, sind wir daheim auch richtig gut, weil einfach wir richtig coole Fans haben, die uns immer wieder pushen und es ist schon so, ist nicht einfach nur so dahergeredet, aber Fans können ja den letzten Push nochmal einfach mitgeben, wenn es einmal schwieriger wird, ganz einfach. Und deswegen ist es schön, wenn man eine große Fanbase hat und auf die man dann im Endeffekt sozusagen zurückgreifen kann, wenn es einmal ein bisschen schwieriger am Platz wird.
Neben den Fans in Graz vom GAK, wo würdest du sagen, hast du sonst noch die besten Fans erlebt?
Ja, schwierig, weil es einfach, wo ich spielen durfte, waren Traditionsvereine, war einfach eine gewisse Fanbase dahinter, die überragend war. Es war in Düsseldorf unglaublich, es war in München wirklich unglaublich und bei Twente, so wie St. Pauli in Holland, finde ich auch richtig cool. Ich kann jetzt da nicht wirklich eine Fanbase hervorheben, weil einfach speziell bei diesen drei Vereinen einfach die Fanbase riesig ist, richtig groß ist, aber mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht, in Wolfsburg zu spielen, mir hat es richtig viel Spaß gemacht, in Wien zu spielen, wo ich wirklich, glaube ich, bei den Fans recht gut angekommen bin, die einmal Happy Birthday für mich gesungen haben, weil ich an dem Tag Geburtstag gehabt habe. Also ich habe einfach sehr, sehr viele schöne Erlebnisse mit Fans gehabt und ich glaube, weiß jetzt nicht, aber es ist meine Selbsteinschätzung, dass ich auch immer relativ nah bei den Fans war und mich ja nie irgendwie weggedrückt habe oder so irgendwie vor irgendeinen unangenehmen, aber auch nicht angenehmen Diskussionen. Deswegen habe ich eine richtig schöne Zeit gehabt.
Wie war es für dich als Spieler? Ich meine, du hast in Wien wahrscheinlich einige Derbys mitbekommen. Du hast zumindest ein Derby jetzt in Graz als Spieler mitbekommen. Wie geht man in Wien durch die Stadt als Austrianer? Wird man da von Rapidlern dann ab und an einmal darauf angesprochen? Ja, wie ist es da in Graz?
In Graz ist jetzt Stand jetzt nicht ganz so schlimm, muss ich sagen. Natürlich wirst du immer wieder mal angesprochen, aber jetzt nicht so tragisch. In Wien haben wir schon eine Phase gehabt, die schon nicht einfach war, speziell direkt nach den Derbys. Haben wir mal ein richtig cooles Erlebnis gehabt, im negativen Sinne im Vapiano, wo wir essen gegangen sind. mit Slatko Janusevic, Julian Baumgartlinger und ich. Und sind wir ins Fabiano essen gegangen und das war ein Tag nach dem Derby, wo die Ausschreitungen waren, wo wir dann auch 3-0 gewonnen haben. Haben wir eh schon extra gesagt, wir gehen später essen, damit jetzt muss man nicht in die Primetime da reinkommen. Und ja, da haben wir dann eine negative Begegnung mit einem Rapid-Hooligan gehabt, der uns im Endeffekt dann auch ins Essen reingespuckt hat. Es war jetzt nicht immer so angenehm in Wien, aber ja, das hat auch, kann man nicht befürworten und ist ja ein Vollidiot gewesen im Endeffekt. Aber ja, da sieht man ganz einfach, wie die Rivalität da ist und wie die Spannung da ist. Und Grazer Derby ja genau, im Vorspann hat man, glaube ich, viele negative Dinge gesehen, was nicht sein hätten müssen, aber da sieht man einfach, wie, ja, wie die Rivalität einfach vorhanden ist und macht ein bisschen den Fußball aus.
Kommen wir ein bisschen weg von den Fans und ein bisschen hin zu deiner Zukunft. Du hast ein Spiel mal kommentiert als Kommentator der Herzen. Das war, glaube ich, WRC gegen Sturm Graz mit einem Kollegen von dir. Wäre das was für die Zeit nach dem Fußball, Kommentator zu werden? Oder was sind deine Pläne?
Also grundsätzlich ja, ich wäre auf Puls 4 auch schon mal zweimal Co-Kommentator sein dürfen. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Überraschenderweise viel Spaß gemacht, weil ich einfach unvoreingenommen da reingegangen bin und keine große Erwartung gehabt habe. Aber im Endeffekt hat es schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Was es nach der Karriere wird, kann ich nicht zu 100% sagen. Ich ja, mache jetzt gerade die A-Lizenz im Trainerkurs und ja, möchte mir das alles ein bisschen offen lassen und dann im Endeffekt schauen, was es wird. Aber ja, das Kommentieren, wie gesagt, das hat schon sehr viel Spaß gemacht.
Wie lang können wir Michi Lindl am Spielfeld als Aktiver noch erleben? Hast du da einen Plan, dass du sagst, jetzt mache ich noch 2 Jahre, oder sagst du, solange es der Körper zulässt und es Spaß macht?
Also grundsätzlich, solange es Spaß macht, ja. Wobei dann immer wieder mal andere Faktoren auch dazukommen. Aber das werden wir sehen. Im Endeffekt geht es ja nicht nur um meine Personalie, sondern muss ja immer der jeweilige Verein, der jeweilige Trainer und Sportdirektor ja auch mitspielen, ob sie noch zufrieden sind und bereit sind, ein bisschen einen Älteren mitzunehmen. Deswegen werde ich hier die nächsten Wochen dahingehend eine Entscheidung kommen, in welche Richtung es geht. Bin ich mir selber noch nicht ganz 100% sicher, werden wir ein paar Gespräche führen und dann werden wir sehen. Aber ja, ich werde jetzt ziemlich sicher nicht noch 5 Jahre spielen.
Könntest du dir ein Comeback im Ländle beim, ich glaube, FC Nenzing auch noch vorstellen? So quasi ganz zurück zu den Wurzeln?
Nein, das ist schwierig. Dadurch wir ja familiär jetzt da sesshaft waren, das wird nichts mehr. Aber ich schaue natürlich immer wieder gerne ins Ländle und wenn ich da dort bin, schaue ich mir gerne die Spiele an.
Wenn du jetzt so auf deine Karriere zurückblickst, bist du zufrieden? Gibt es irgendwas, wo du sagst, da traue ich ein bisschen nach, da hätte ich vielleicht noch mehr erreichen können?
Ich kann es eh nicht mehr ändern. Somit bin ich, nein, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Der eine oder andere sagt, es wäre vielleicht mehr drinnen gewesen. Vielleicht hat er recht, vielleicht auch nicht. Das ist hypothetisch, werden wir nie erfahren. Somit im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Ja, wie gesagt, vielleicht hätte ich das eine oder andere mal ein bisschen mehr machen können. Aber im Großen und Ganzen habe ich die Ziele, die ich eigentlich immer gehabt habe, die habe ich erreicht. Und deswegen kann man im Großen und Ganzen mit den Clubs, wo ich spielen habe dürfen, schon zufrieden sein.
Was steht noch an? Was willst du in der aktiven Karriere noch erreichen?
Ja, das Maximum im GRK und das ist der Aufstieg. Ganz klar, wenn wir das noch schaffen, wäre das natürlich ein unglaublicher Abschluss. Weiß nicht, ob es dann nochmal weitergehen würde, aber grundsätzlich wäre es ein unglaublicher Erfolg für uns alle, nicht nur für uns Spieler individuell, sondern für den gesamten Verein, der im Endeffekt ja von der Größe, von der Tradition, vom Umfeld her, vom wie ein Verein polarisieren kann, gehört da ganz einfach die Bundesliga. Von dem reden wir jetzt aber doch schon ein bisschen länger. Im Endeffekt muss es passieren und ich hoffe natürlich, dass ich da ja heuer noch irgendwie meinen Teil dazu beitragen kann, dass es vielleicht sich wirklich hinausgeht.
Vielleicht zum Abschluss noch 2 Sachen, die abseits vom Platz passiert sind. Du hast ja eine Freundschaft mit dem Slatko Janusevic, das hast du schon kurz angesprochen. Und ihr habt zumindest irgendwann einmal gemeinsam einen Podcast gestartet. Um was ist es da gegangen und warum gibt es den scheinbar nicht mehr? Ich wollte mir den anhören oder nachanhören.
Ja, wir haben schon mehrere gefragt, muss ich sagen.
Es gibt ihn nicht mehr.
Ja, es war grundsätzlich die Idee an sich habe ich richtig cool gefunden, dass einfach zwei aktive Spieler, damals war der Sladi auch noch aktiv, am Podcast gemeinsam starten, wo man einfach sich über Fußball unterhaltet. War ein cooler Zugang, finde ich. Im Endeffekt war der Sladi so gestresst immer, dass es immer mühsamer geworden ist mit den Terminen. Ich natürlich dann meinen Teil auch dazu beigetragen habe und das ein bisschen schleifen lassen haben. Und irgendwann hat sich das ein bisschen verlaufen. Jetzt ist es noch schwieriger, nachdem er in New York ist momentan. Deswegen, ja, wie gesagt, hat sich das leider Gottes irgendwie verlaufen, aber die Idee war cool.
Vielleicht sieht der Zlatko Junosevic das ja und falls er mal auf Heimaturlaub ist, könnt ihr ja gerne da bei uns in Weinzödel eine neue Abschlussfolge oder so drehen. Ganz zu Schluss, ich habe irgendwo gehört, dass du als Kind Zuckerbäcker werden wolltest, falls es nicht mit der Karriere klappt. Jetzt meine Frage, nachdem ich jemand bin, der sehr gerne kocht und backt, bist du auch jemand, der daheim den Kochlöffel oder den Mixer schwingt?
Nein. macht alles meine Frau und ich mache das wirklich richtig gut, wenn sie zu Hause ist. Aber es stimmt, ich habe einmal geschnuppert damals in einer Bäckerei und das hat eigentlich Spaß gemacht. Ja, im Nachhinein bin ich trotzdem froh, dass ich da Fußballer geworden bin.
Wahrscheinlich von den Schlafzeiten um einiges ja, angenehmer.
Ja, definitiv. Einfacher mit dem Fußball zu verbinden.
Aber vielleicht wird es ja noch nach der Fußballkarriere was mit der Zuckerbäckerkarriere.
Muss für alles offen sein.
Falls du unsere Stadtclub-Gespräche bisher verfolgt hast, dann gibt es zum Schluss immer die Frage, die der vorherige Gast an den Nächsten stellt, ohne zu wissen, wer der Nächste ist. Und der Bogdan war unser letzter Gast und der hat gefragt, wenn du wüsstest, dass es in Erfüllung geht, was würdest du träumen?
Der hat aber nicht gewusst, dass ich da sitze.
Er hat nicht gewusst, dass du da sitzt. Okay. Wir haben es ihm nicht gesagt.
Was würde ich träumen? Was, wenn ich, jetzt nochmal.
Wenn du wüsstest, dieser Traum geht in Erfüllung, von was würdest du träumen?
Ja, Stand jetzt vom Aufstieg.
Stand jetzt vom Aufstieg und privat, gibt es da was, wo du sagst, das wäre schön?
Privat, ich bin grundsätzlich ein glücklicher Mensch und zufrieden und ich hoffe, dass wir gesund so weiterleben können.
Wunderbar, dann hoffe ich, dass du vom Aufstieg träumst und dass das dann wirklich wahr wird. Und jetzt auch an dich die Bitte, dir eine Frage für den nächsten Gast dir zu überlegen, ohne zu wissen, wer es ist.
Ja, der Klassiker. Welche drei Dinge nimmt man auf einsamen Insel mit?
Wunderbar, dann werden wir genau diese Frage an unseren nächsten Gast weiterleiten. Und ich glaube, wir wissen selber noch nicht genau, wer es ist. Deswegen an euch die Bitte, falls ihr einen Vorschlag habt für einen tollen Gast oder eine tolle Gästin, schreibt es in die Kommentare. Jetzt sage ich vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Michi. Vielen herzlichen Dank an euch fürs Zuschauen. Ich freue mich schon aufs nächste Gespräch und wünsche euch heute noch einen schönen Tag.